aus Berlin. Schön, dass ihr bei einer neuen Folge Woman Coverage dabei seid. Wie immer an meiner virtuellen Seite ist die liebe Anna. Hi, Anna.
Hallöchen.
Heute sprechen wir über ein Thema, das wir eigentlich schon seit ein paar Wochen jetzt auf unserer Liste hatten. Und zwar geht es um Brian Flores und die Rooney Rule. Ich freue mich, dass wir uns dem Thema heute widmen. Es ist auch gar nicht so theoretisch, wie es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Bevor wir aber in das Thema starten, haben wir noch zwei News für euch. Zum einen geht es um Derek Carr. Der hat einen neuen Vertrag überschrieben bei den Las Vegas Raiders über 3 Jahre, 121 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Für ihn natürlich ein super Vertrag. Ich glaube aber auch, dass die meisten Raiders-Fans damit zufrieden sein können, oder Anna?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also jetzt haben sie einen Quarterback. Ich glaube, momentan ist ja auch nicht so viel anderes auf dem Markt und dann ist das, glaube ich, ein okayer Vertrag.
Genau, die Offense sieht ja ganz gut aus, nachdem man Davante Adams verpflichtet hat. Von dem her bin ich gespannt, was sich da in der AFC West noch so tun wird. Dann haben wir noch eine zweite News und zwar geht's um mal wieder die Washington Commanders und den Owner Dan Snyder. Da gab's jetzt nämlich, wir hatten ja vor kurzem schon mal im Podcast davon berichtet, dass es Dokumente gibt, die um Finanzen sich drehen, die wohl nicht ganz so stimmen. Jedenfalls gibt's Vorwürfe gegen die Washington Commanders und es handelt sich ja circa um 200.000 Seiten Dokumente, die aktuell von einem Ausschuss geprüft werden. Eigentlich geht es um diese Toxic Work Environment Geschichte, von der wir auch schon mal berichtet hatten. Also bei den Washington Commanders wird's ja halt nie wirklich langweilig. Da wurden jetzt aber eben Vorwürfe von einem ehemaligen Mitarbeiter der Commanders erhoben, dass eben Gelder zurückgehalten worden wären. Und zwar geht es um Ticketeinkünfte, die ja eigentlich zu 40% an die NFL zurückfließen und dementsprechend auch an das Auswärtsteam dann gehen. Und um diese Ticketeinkünfte soll es eben gehen. Das Ganze beeinflusst eben auch das Salary Cap. Also es ist nicht ganz ohne. Bislang streitet Dan Snyder alles ab. Man muss jetzt mal weiter abwarten. Aber irgendwie der Shitstorm nimmt kein Ende in Washington. Man sollte sich langsam wirklich mal auf den Sport wieder konzentrieren, aber da sehe ich gerade noch kein Land in Sicht. Über dieses Thema und über ganz viele andere spannende Themen haben wir aber auch mit der Footballerei gesprochen. Wir waren da zu Gast, Anna und ich. Hört da sehr gerne mal bei Spotify rein oder schaut euch das ganze Gespräch mit Bild, wenn ihr uns auch mal vielleicht sehen wollt, bei YouTube an. Wir packen euch die Links auf jeden Fall hier in die Shownotes. Und war ein schönes Gespräch, oder?
Er hat super viel Spaß gemacht. Auch hier nochmal danke, dass wir da mit dabei sein durften. Und hört auf jeden Fall rein.
Ja, also wir können euch natürlich die Footballerei auch nur wärmstens ans Herz legen. Sind echt super Leute mit dabei. Die haben ja auch mit Emily Wirtz eine sehr fähige Frau im Team. Und deswegen große Empfehlung von unserer Seite.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, Anna, jetzt habe ich schon ein bisschen gelabert. Ich würde sagen, mach du doch gerne weiter. Wir steigen jetzt nämlich in das Thema ein. Rooney Rule, was ist denn das überhaupt?
Genau, die Rooney Rule wurde benannt nach Dan Rooney. Das war damals, der ist mittlerweile verstorben, das war damals der Eigentümer des Pittsburgh Steelers und auch Vorsitzender des Diversity Committees. Und Leute, die jetzt die NFL noch nicht so lange verfolgen, die denken sich vielleicht, ja, die Rooney Rule gibt es schon richtig lang oder so. Naja, so ein bisschen länger schon, aber sie ist tatsächlich erst 2002 ins Leben gerufen worden und war unter anderem eine Reaktion auf die Entlassung von zwei Head Coaches, und zwar von dem Bucks Head Coach Tony Dungy und von Dennis Green, der war der Head Coach der Vikings. Dungy wurde entlassen sogar mit einem Winning-Record und Green hatte seine erste Losing-Season aber seit 10 Jahren. Und das Ganze, das waren eben Non-White-Head-Coaches und das Ganze hat dann eben mehr Gespräche darüber ausgelöst, warum das denn so passiert ist und warum es eben so wenig Head Coaches, die Minderheiten angehören, in der NFL gibt. Und kurz nach den Entlassungen wurde dann auch eine Studie von zwei Zivilrechtsanwälten veröffentlicht, Mary und Crochan. Und die zeigte, dass Schwarze oder Headcoaches, die einer Minderheit angehören, prozentual deutlich mehr Spiele gewinnen, aber trotzdem deutlich seltener eingestellt werden und hinzukommt auch noch eher gefeuert werden als ihre weißen Gegenstücke, sage ich mal so. Und die Idee dieser Rooney Rule war dann, dass Minderheiten und ganz insbesondere war die Idee damals auch African-American Personen eher in High-Level-Positionen eingestellt werden. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, es ist so, Fritz Pollard war der erste Minority-Head-Coach, das war schon in den 20er Jahren, also 1920. Und genau, in der ganzen Zeit gab es dann aber nicht viele Minority-Head-Coaches. 2006, also 4 Jahre, nachdem die Rooney Rule eingeführt wurde, war man dann bei 22% Coaches. Davor, bevor die Rooney Rule eingeführt wurde, war man bei 6%. In 12 Seasons, seit es die Rooney Rule gab, hatte man dann insgesamt 14 Non-White-Head-Coaches. Und in der Saison 2019 hatte man dann war es dann so, dass 8 Teams einen Headcoach-Need hatten. Das heißt, 8 Teams waren auf der Suche nach einem Headcoach. Und es wurde aber tatsächlich nur ein Non-White-Headcoach geheiert, und zwar Brian Flores, über den Tiziana uns später ja noch was erzählen wird. Und 2020 war es dann so, dass man 3 Non-White-Headcoaches hatte. Das ist die gleiche Anzahl wie 2003, als die Rooney Rule ins Leben gerufen wurde. 2022 hatte man, also jetzt momentan sind wir bei 6 Non-White-Headcoaches. Darunter ist Todd Bowles bei Tampa Bay, Smith bei Houston, Mike Tomlin bei Pittsburgh, Ron Rivera bei Washington, Mike McDaniel bei Miami und Saleh bei den Jets. Und es gibt jetzt auch ein paar Änderungen tatsächlich seit dieser Saison, denn was Studien oder auch eben so Ausschüsse gezeigt haben, ist, ja, es gibt zwar mehr Headcoaches, die einer Minderheit angehören, aber einfach die Rule setzt noch nicht das um, was sie umsetzen sollte. Und deswegen wurde da auch ein Gremium, hat sich damit auseinandergesetzt und hat eben unterschiedliche Ideen durchgespielt. Und es gibt jetzt folgende Änderungen. Erstens, zum ersten Mal wurde der Begriff von Minority, also Minderheiten, ausgeweitet auf Frauen. Nämlich tatsächlich war es bis zu dieser Änderung so, dass wäre eine Frau interviewt worden, dann würde die da nicht auf diese Quote mit angerechnet werden. Und jetzt wurde das eben ausgeweitet. Das heißt, die Teams sind zwar nicht verpflichtet, eine Frau zu interviewen für einen Trainerposten, aber Frauen werden eben angerechnet oder zählen zu dieser Rooney Rule mit dazu. Eine weitere Änderung ist, dass jetzt ab der nächsten Saison ein Offensive Assistenztrainer oder Trainerin eben einer Minderheit angehören muss. Und die Idee dahinter ist, dass man eben sieht, dass deutlich mehr Head Coaches aus dem Offensive-Bereich kommen als aus dem Defensive-Bereich. Und dadurch sollen dann quasi die Chancen auf einen Head Coach-Posten gesteigert werden. Zudem zahlt die NFL einen Gehaltszuschuss von bis zu 2 Jahren, in manchen Fällen auch sogar bis zu 3 Jahren. Und es wird eine neue Kommission gegründet mit 6 BeraterInnen, die dann die Abläufe prüfen sollen und da eben gucken sollen, macht die Rule wirklich das, was sie soll, aber auch gibt es vielleicht andere Dinge, die man verbessern könnte. Und eine spannende Änderung noch, Interviews dürfen nicht mehr virtuell abgehalten werden, die müssen in Persona abgehalten werden. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Tiziana, ein paar Fragen dazu an dich. Was sagst du denn zu den Änderungen der Rooney Rule?
Also per se, glaube ich, wird das ganze Konzept immer weiter ausgearbeitet, was ich schon mal gut finde und dass sich überhaupt Leute darüber Gedanken machen und schauen, ja, dass man da die richtigen Schritte in die richtige Richtung geht. Gerade dieses, dass man sagt, man nimmt auch Frauen mit rein, finde ich gut, weil das heißt ja, dass auch in den Köpfen angekommen ist, es könnte auch mal eine weibliche Head Coach geben. Und was mich ein bisschen wundert, ist dieses, dass die NFL zuzahlt bis zu 2 Jahre. Wollen sie damit sozusagen die Teams ermutigen, Minority Coaches zu nehmen?
Das ist die Idee, also da würde ich jetzt mal vermuten, dass das die Idee dahinter ist, von wegen, hey, ihr müsst denen dann quasi... Also die zahlen ihnen ja das gleiche Gehalt, aber sie müssen die Teams müssen quasi weniger davon zahlen.
Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil das suggeriert ja auch so ein bisschen, dass die sozusagen, also dass man das subventionieren muss, finde ich ein bisschen das falsche Zeichen, weil die machen ja genau die gleiche Arbeit, sind wahrscheinlich mindestens genauso fähig wie ein weißer Headcoach beispielsweise. Und dass man das dann irgendwie so finanziell unterstützt, finde ich ein bisschen schwierig. Aber am Ende, wenn es da hilft, dass es wirklich mehr Headcoaches mit Minority-Background gibt, dann go for it. Aber ich glaube nicht, dass es eigentlich an den Finanzen scheitert. Das ist ja eher ein gesellschaftliches, strukturelles Problem.
Stimme ich dir, also dass ein gesellschaftliches Problem ist, total. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, weil die Teams ja auch einfach wie kleine Firmen funktionieren, dass das schon ein Anreiz, ein starker für die ist. Und da aber dann auch nochmal eine Frage. Glaubst du, dass die Idee, dass quasi man jetzt bei Assistant Coaches anfängt, dass man dazu verhilft, dass es mehr Minority-Head-Coaches gibt? Denkst du, dass das bewirkt was?
Jein. Ich würde es mir wünschen. Aber wenn man sich anguckt, es gibt einfach nur 32 Head-Coaches. Die sind, wie wir jetzt gelernt haben, ich habe auch noch mal eine Statistik dazu gefunden. Ich glaube, aktuell sind es 6 Minority-Head-Coaches in der NFL. Das heißt, wir haben immer noch 26 weiße, männliche Head-Coaches. Da geht's einfach immer noch sehr viel um Spitzelwirtschaft am Ende des Tages. Wer kennt wen? Wer hat mit wem schon mal zusammengearbeitet? Wem traut man's eher zu? Wo hat man vielleicht auch das Gefühl, die Fans nehmen den Trainer am Ende besser an? Und ein Assistenztrainer ist halt am Ende immer noch ein Assistenztrainer oder auch ein Coordinator beispielsweise. Gibt's ja doch einige auch mit Minority Background. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es was miteinander zu tun hat.
Mhm. Ich habe jetzt noch ein paar Kritiken an der Rooney Rule rausgeschrieben. Die größte Kritik ist einfach, dass es einfach diese Regel nur für Interviews gilt. Heißt jetzt vor der Änderung. Jetzt gibt es ja eben die Änderung, dass ein Offensive Assistance Trainer oder Trainerin eben gesetzt sein muss. Da gilt nicht ein Interview, sondern die Person muss geheiert werden. Aber die Rooney Rule in Hinsicht auf die Head Coach Stelle hat sich ja soweit nicht verändert, sondern da ist es weiter so, es muss ein Interview geführt werden. Und da ist eben der Kritikpunkt, beziehungsweise da, wo es bei dir später auch noch mehr drum geht, eben die sehr starke Vermutung, dass halt die Interviews so zur Einhaltung der Regel quasi geführt werden und dann wird halt doch der weiße Headcoach, den man da irgendwie haben möchte, eingestellt. Und wenn man da jetzt eben schaut, wir sind bei 23,9% der Stellen sind von Minority-Personen besetzt. Und was halt einfach immer noch nicht eine Gesellschaft oder irgendwas darstellt. Also es sind einfach viel zu wenig Personen. Und auch eine sehr, sehr große Kritik an der Regel ist tatsächlich, selbst wenn eher dann und jetzt auch mit den neuen Änderungen eher dann Minderheiten eingesetzt werden, dann verhindert diese ganze Regel aber nicht, dass non-white Head Coaches oder auch Assistenzcoaches deutlich schneller gefeuert werden eben als ihre weißen Gegenstücke. Das klingt richtig doof, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Tiziana, verstehst du die Kritik und hättest du eine Idee, wie man zum Beispiel das mit dem Feuern, also würde dir da irgendwas einfallen, wie man das verbessern könnte?
Ja, ich finde es schwierig, weil das am Ende des Tages, natürlich kannst du immer irgendwelche Feigenblattgründe finden, warum die Person jetzt nicht delivered hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kündigungsschutz in Amerika ist. In Deutschland gibt es ja doch gewisse vertragliche Schutzmechanismen, dass du nicht einfach grundlos, fristlos gekündigt werden kannst. Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, wie das rechtlich in Amerika ist, aber da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen, weil es ja einen Fall gibt in diesem Brian Flores Case, der sich auf genau das beruft. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, weil am Ende, glaube ich, dafür auch Beweise zu finden, dass du wegen deiner Hautfarbe beispielsweise schneller gefeuert wurdest als beispielsweise dein weißer Kollege, dass, wenn du das nicht unbedingt auf Tape hast oder schriftlich, dann ist es einfach unglaublich schwierig, das nachzuweisen. Deswegen, da sehe ich echt auch Probleme, sowas da irgendwie, was die NFL tun könnte. Genau, sonst, wie gesagt, ich finde die Rooney Rule an sich schon eine gute Sache, aber wir kommen gleich nochmal dazu, dass die halt sehr, sehr einfach auch umgangen werden kann und umgangen wird auch in der Realität.
Ja, total. Genau. Und jetzt haben wir schon ganz oft deins so ein bisschen angeteasert. Und ja, jetzt wisst ihr so ein bisschen mehr über die Rooney Rule. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die NFL sich in Bezug auf Diversity noch einfallen lässt. Und ihr werdet auf jeden Fall hier im Podcast immer wieder was dazu hören, denn das sind ja die Themen, die uns so begeistern und über die wir auch sprechen wollen. Genau, Tiziana, dann ab zu dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Brian Flores.
Ja, gerne. Also wir verlinken euch dazu auch gerne einen Artikel von ESPN, den ich wirklich sehr, sehr gut und wertvoll fand, weil da wirklich nochmal sehr detailliert und strukturiert aufgearbeitet wurde. Was sind die Vorwürfe? Worum geht's überhaupt? Also lest euch den gerne mal durch. Braucht auch nicht so viel Zeit. Kurz paar Worte zu Brian Flores, falls euch der noch nicht sagt. Er hat selber als Linebacker im College gespielt, hatte dann aber eine Verletzung und hat deshalb nie den Sprung in die NFL geschafft, ist aber sehr erfolgreich als Trainer unterwegs, hat 14 Jahre als Assistenztrainer bei den Patriots zum Beispiel gearbeitet und hat es dann eben tatsächlich geschafft, als Head Coach bei den Miami Dolphins eingestellt zu werden. Das war 2019. Er war dann 2 Jahre bei den Dolphins, in der ersten Saison eher mit einer dürftigen Leistung von einem Rekord von 5-11. Jetzt letzte Saison war es schon viel, viel besser. Da hatten sie einen 10-6 Rekord. Trotzdem folgte dann 2022 die Kündigung, also nach Ablauf der Saison, wo die Dolphins es wieder mal nicht in die Playoffs geschafft haben, kam dann die Kündigung reingeflattert. Was da genau hinter den Kulissen abgegangen ist, darüber kann man nur spekulieren, aber es gab wohl schon einige Unstimmigkeiten auch zwischen dem Owner und Brian Flores, aber auch teilweise mit den Spielern. Ich weiß noch, als es ganz frisch war, vielleicht finde ich die Folge noch, gab es eine sehr gute Downset-Talk-Folge dazu von Adrian und Christoph. Die können wir euch gerne auch nochmal verlinken. Da haben sie, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr über diese ganzen Unstimmigkeiten bei den Dolphins gesprochen. Genau, und im Februar 2022, also ist noch nicht lange her, wurde dann bekannt, dass Brian Flores gemeinsam mit seinem Anwalt eine Sammelklage wegen Verstößen gegen die Rooney Rule sowie Diskriminierung und Rassismus eingereicht hat. Anna, vielleicht ganz kurz für dich die Frage, wie hast du denn die Kündigung eigentlich wahrgenommen und was war dein erster Gedanke? Hast du irgendwie auch einen Gedanken gehabt, dass er ja ein Minority Coach ist, dass es was damit zu tun haben könnte?
Ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich glaube nicht damit gerechnet hatte. Dann gab es aber eben auch ein paar Berichte, und du hast es ja auch schon gerade so erzählt, dass es da eben auch Unstimmigkeiten gab und so. Und dass ich dann eher so war, ja, okay, ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass ein Coach eben gegangen wird. Und dann gab es ja aber schon kurze Zeit danach, gingen ja die ersten Diskussionen los, dass da eben nicht alles so gut abgelaufen ist und so fair abgelaufen ist. Und ab dem Moment war ich dann so, mal gucken, was da noch so passiert. Und sehen wir ja, wo es jetzt geendet hat, zumindest für den Moment in der Sammelklage.
Ja, also mich hat schon überrascht, muss ich sagen, weil ein Rekord von 10-6, ich habe die Saison der Dolphins nicht so schlecht wahrgenommen, gerade wenn man geguckt hat, wo sie eigentlich herkommen und wenn man auch bedenkt, dass bei ihnen natürlich auf der Quarterback-Position auch viel Unruhe war, fand ich die Saison schon ordentlich. Ja, man hat die Playoffs nicht erreicht, aber also auf jeden Fall was, worauf man aufbauen könnte. Und das ist ja auch ein Team, das sich stark auch im Rebuild befunden hat. Und deswegen war ich schon sehr überrascht. Und mein erster Gedanke war dann, glaube ich, echt so, oh, da muss irgendwas Krasses vorgefallen sein, auf persönlicher Ebene. Weil rein vom Fachlichen hätte ich es jetzt nicht gedacht. Also es gab auf jeden Fall Teams, wo ja mehr Versagen offensichtlich war, sagen wir es so. Genau. Jetzt kommen wir mal zu den konkreten Vorwürfen und das sind einige. Also wirklich, wenn ihr hier mein Dokument sehen könntet, das ist eine ganze Liste. Ich starte mal ganz oben. Also es ging vor allem damit los, dass das Bewerbungsverfahren um den Job bei den Giants, wo sich Brian Flores denn eben als Head Coach beworben hatte, dass das wohl sehr shady ablief, weil nämlich er eine SMS bekommen hat, und das ist echt eigentlich schon eine witzige Story, von Bill Belichick, nämlich vom Head Coach der Patriots, wo ihm eben gratuliert wird zu dem Job bei den Giants. Und das Blöde war aber, dass Brian Flores zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sein Interview hatte. Und es kam dann raus, dass die SMS eigentlich oder die Textnachricht eigentlich an Brian Daboll, den damaligen Offensive Coordinator bei den Bills, gedacht war. Und ja, da gab es dann Screenshots auch, die dann auf Twitter gelandet sind. Als ich die das erste Mal gelesen habe und gesehen habe, dachte ich mir, das ist doch hier irgendwie ein schlechter Scherz, das kann doch nicht sein. Also ich war so richtig fassungslos. Weißt du noch, als du die gesehen hast?
Wir haben ziemlich schnell dann geschrieben und uns einen Tweet geschickt. Und ich war auch so, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann wurde ja immer klarer, es ist wahr. Und ich war so, heilige Scheiße.
Ja, also es war so ein richtiger harter Cringe-Moment, wo man sich so denkt, nein, echt, oh Gott. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie Bill Belichick darauf dann reagiert hat, als er seinen Fehler bemerkt hat. Das muss auch ultra unangenehm gewesen sein. Aber naja, das heißt, da hat man schon das erste Zeichen, dass hier die Rooney Rule umgangen wurde, dass nur ein Interview mit Brian Flores gemacht wurde, um eben halt diese Rooney Rule einzuhalten. Flores beschuldigt des Weiteren in seiner Klage aber auch die Denver Broncos. Und da geht es jetzt nicht um dieses Jahr, sondern da geht es um einen Interviewprozess 2019. Er sagt, die kamen viel zu spät, die Verantwortlichen der Denver Broncos, zum Gespräch. Und sie seien auch schwer betrunken gewesen. Also haben das ganze Interview scheinbar eh überhaupt nicht ernst genommen mit ihm. Schlussendlich hat dann Vic Fangio auch den Job gekriegt. Des Weiteren gibt's dann noch einen Vorwurf von Flores, der um den GM der Dolphins sich dreht, eben Stephen Ross, den wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, wo es eben Unstimmigkeiten gab. Der hat ihm scheinbar, laut Flores zumindest, Geld geboten, damit er mit Absicht Spiele verliert und so einen besseren Draft-Pick bekommt am Ende des Tages. Auch das ist ja nicht erlaubt und vor allem geht es ja komplett gegen jedes faire sportliche Verhalten. Genau, also die Teams, die jetzt in dieser ganzen Sammelklage involviert sind, das sind einige, unter anderem die Giants, die Broncos, die Texans, die Cardinals, die Dolphins, die Tennessee Titans und aber auch die komplette NFL als Liga, die eben hier sozusagen angeklagt wird. Alle Teams und natürlich auch die NFL streiten jegliche Vorwürfe ab. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich die strafrechtliche Komponente, die sich darum dreht, ob hier Gesetze gebrochen wurden. Und zum anderen gibt es eben diese NFL-interne Komponente, wo man sich eben fragen muss, funktioniert die Rooney Rule? Was muss geändert werden? Gibt es hier irgendwelche Untersuchungen beispielsweise? Also diese zwei Punkte muss man eigentlich losgelöst voneinander betrachten. Genau. Flores selbst hat ja inzwischen wieder einen Job gefunden als Senior Defensive Assistant Linebacker Coach bei den Pittsburgh Steelers. Und Jetzt wäre meine Frage an dich, Anna. Hat es dich denn überrascht, dass die Steelers Flores jetzt zu diesem Zeitpunkt und eigentlich auch recht schnell dann eben einen Job gegeben haben?
Teils ja, teils nein. Also warum ja? Weil eigentlich, wenn man die NFL so ein bisschen verfolgt, dann versuchen sich die Teams ja da schon von so, ich nenne es jetzt mal heißen Kandidaten oder Personen, wo noch was passieren könnte, die nicht vielleicht Deshaun Watson heißen, sich eher fernzuhalten. So von wegen, da warten wir mal ab, was passiert und gucken mal, wie das so weitergeht. Deswegen hat es mich auf jeden Fall überrascht. Auf der anderen Seite gehören die Steelers halt auch zu dem Team, die halt schon einen Minority-Head-Coach haben mit Mike Tomlin. Ich kenne die Steelers aber zu schlecht, um zu sagen zu können, von wegen, boah, da hat bestimmt Mike Tomlin jetzt voll den Einfluss drauf gehabt oder so. Aber deswegen war es für mich ein logischeres Team, sage ich jetzt mal, als ein Team, was deutlich weißer ist zum Beispiel.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Es ist jetzt auch spannend, weil Brian Flores hat ja dann andere Minority Coaches oder auch Defensive Coordinator, wie auch immer, in anderen Positionen in der NFL dazu aufgerufen, sich seinem Lawsuit anzuschließen. Und das haben auch tatsächlich zwei bekannte Namen. Zum einen Ray Horton, der ist Ex-Defensive Coordinator von verschiedenen NFL-Teams, und zum anderen Steve Wilks, der Ex-Trainer der Cardinals und der aktuelle Defensive Coordinator der Panthers. Und die haben sich jetzt inzwischen, wie gesagt, dieser Sammelklage angeschlossen, weil sie ähnliche Sachen erlebt haben. Und zwar hat Ray Horton eben was ganz Ähnliches wie Brian Flores erlebt. Er hat eben auch ein Interview gehabt, beispielsweise mit den Tennessee Titans, wo eigentlich schon feststand, dass den Job wer ganz anderes bekommt, und zwar ein weißer Trainer. Und das klagt er jetzt an. Bei Steve Wilks geht es um was anderes. Er sagt eben, dass die Entlassung bei den Cardinals damals nicht ganz koscher war, sondern dass es eben diskriminierende Gründe hatte und er deswegen entlassen wurde. Also nicht, weil er so schlecht war, sondern er behauptet eben, dass beispielsweise ein weißer Head Coach noch deutlich länger im Amt gewesen wäre. Wie ordnest du denn die beiden Fälle ein? Also vor allem jetzt auch Steve Wilks. Er behauptet ja eben, schneller gefeuert worden zu sein, nur weil er eben schwarz ist.
Du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, als es um die Kritik und so ein bisschen ging. Es ist halt super schwierig, weil wir haben ja keinen weißen Head Coach in genau der gleichen Situation gehabt. Und also man kann es vermuten. Und man kann ja auch irgendwie Statistiken anführen und so weiter. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt, inwieweit dass er damit eingestiegen ist, dass das die ganze Klage unterstützt. Weil ich weiß halt nicht, wie man es belegen soll, außer wie du vorhin halt gesagt hast, wenn man wirklich irgendwie Schriftstücke hat oder also Mails hat, Voice-Aufnahmen, wo wirklich jemand sagt, von wegen, auch wenn er jetzt weiß wäre, dann würden wir ihn nicht feuern. Also wie will man denn sowas belegen? Da ist halt so ein bisschen das Problem.
Ja, es ist unglaublich schwierig. Deswegen muss man eigentlich, egal in welchem Job man ist, wenn man das Gefühl hat, man wird diskriminiert, man wird anders behandelt, auch als Frau beispielsweise, muss man eigentlich wirklich alles dokumentieren. Dazu wird einem ja auch immer wieder geraten, dass, wenn es mal zu dem Fall kommt, dass man beispielsweise eben klagt oder auch gekündigt wird, wie auch immer, dass man dann halt wirklich was Konkretes in den Händen hält. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nichts gefunden online, was er jetzt konkret in den Händen hat, aber es geht ja der ganzen Gruppe vor allem darum, eben Aufmerksamkeit zu erregen und eben auch Veränderungen herbeizuführen. Und zwar hat Flores in seinem Schreiben unter anderem gesagt, er möchte eben einen sozusagen beeinflussen, dass dieser ganze Hiring-Prozess deutlich objektiver gestaltet wird, dass beispielsweise auch Coordinator deutlich, deutlich mehr mit Minority-Background in die Liga kommen. Dann möchte er beispielsweise auch mehr Transparency, also mehr, was ist da jetzt das deutsche Wort, mehr
Wow, ich häng gerade auf.
Ihr wisst, ich glaube, ihr wisst, was wir müssen, meinen. Also Transparency will ja auf jeden Fall mehr
Transparenz.
Transparenz, dankeschön. Mhm. Oh, peinlich, ey. Transparenz mehr im den Bezahlungen von GMs, Head Coaches und Koordinatoren. Vielleicht auch, weil er befürchtet, dass Leute mit Minority Background schlechter bezahlt werden, könnte ich mir vorstellen. Und er will halt eben insgesamt einfach bezwecken, dass deutlich mehr Black Individuals gehired werden, also angestellt werden in der Liga. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Art und Weise, wie er das macht, ob das unbedingt zum Erfolg führt, weil wir eben auch gelernt haben, mit Fällen wie von Colin Kaepernick beispielsweise, dass ja Amerika als Gesellschaft, aber auch die NFL für vieles noch nicht bereit ist und vor allem für so eine klare Frontalkritik, muss man ja schon sagen. Also er ruft ja wirklich zu Veränderungen auf und ja, klagt auch Missstände einfach ganz klar an. Und es ist schwierig. Also ich muss sagen, der ganze Kontext, dass er das eben auch daraus macht, dass er, nachdem er gefeuert wurde, hat natürlich auch so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, dass man sich natürlich am Anfang schon ein bisschen gefragt hat, ist das jetzt so ein Vergeltungsschlag? Will er es jetzt allen heimzahlen? Ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Anna? Also ich finde es wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen, ob das der richtige Weg ist.
Ich glaube, man braucht's tatsächlich. Ich glaube aber halt auch, dass es dadurch noch mal schwieriger werden könnte in der Zukunft. Meine größten Bedenken sind tatsächlich, dass er nicht erfolgreich damit ist. Und dass er dadurch nochmal dieses Mindset vielleicht auch stärkt, weil wenn man wirklich mal ganz jetzt weg von der NFL betrachtet, aber in die Gesellschaft reingeht und da dann sich Studien anschaut zu eben, wie werden schwarze Personen wahrgenommen zum Beispiel, wie werden schwarze Männer, wie werden schwarze Frauen wahrgenommen. Was da ganz, ganz oft Assoziationen sind, die von Personen kommen. Und das ist jetzt gar nicht dieses, boah, die Personen, die das sagen, sind rassistisch, sondern das ist die rassistische Prägung, mit der jeder von uns aufwächst, sind einfach Assoziationen wie schwarze Männer sind eher aggressiv, schwarze Frauen sind sehr, sehr laut. Diese ganzen Dinge. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er damit nicht erfolgreich ist, dass unterbewusst das wieder viel mehr hochkommt und dann eben wieder viel mehr das passiert von wegen, oh, jetzt holen wir uns den aber nicht mit rein, weil der könnte ja dann nur wieder was sagen und vielleicht machen wir dann irgendwas falsch. Also vielleicht ist auch eine Angst von den Teams dahinter, irgendwas falsch zu machen und dann mit einer Klage dazustehen. Auch wenn man da ja einfach, wenn man offen kommuniziert, jetzt nicht direkt verklagt wird oder so. Das meine ich gar nicht. Aber das könnte ja wirklich sein, dass das unterbewusst einfach bei den Leuten dann drin ist und dass sie dann eher den in Anführungszeichen leichten Weg gehen und eben einen weißen Mann einstellen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es war wichtig. Ich glaube aber, es könnte auch echt einiges kaputt machen.
Ja, es ist schwierig. Es ist ja, ich weiß es immer nicht. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, er wäre damit an die Presse gegangen und die Presse hätte das Ganze geleakt, weil dann hast du so einen dritten, objektiven, unabhängigen, so eine andere Instanz nochmal drin, die das Ganze vielleicht sich auch aus verschiedenen Perspektiven angucken kann, weil ja, wir haben jetzt halt natürlich nur seine Vorwürfe gegenüber diesen Teams oder diesem Owner, wie auch immer. Aber uns fehlt so ein bisschen die andere Perspektive, weil ja, die streiten halt einfach alles kategorisch ab. Aber was tatsächlich passiert ist und beispielsweise auch sowas wie jetzt bei den Broncos, ob die betrunken waren und zu spät kamen, kannst du jetzt nicht mehr wirklich nachzeichnen. Es liegt jetzt Jahre zurück, 2019, das sind 3 Jahre zurück. Wenn er da jetzt nicht unbedingt irgendwie irgendwelche Dokumente gesammelt hat oder ein Video damals gemacht hat, wie er auf die wartet oder so, kannst du das nicht wirklich nochmal, ja, denen beweisen und auch, ob sie irgendwie alkoholisiert waren oder nicht. Die werden natürlich nie zugeben, dass sie alkoholisiert zu einem Interview erschienen sind. Also es ist sehr, das meine ich halt, dass auch mit diesen anderen Anschuldigungen von dem ehemaligen Cardinals-Coach, wo es um seine Kündigung geht, es ist sehr auf dünnem Eis, weil du einfach wenig Handfestes hast. Und das, glaube ich, wiederum schadet ganz schnell auch mal, weil du einfach, wie auch in anderen Fällen, ja, du hast halt Aussage gegen Aussage am Ende. Und wir haben ja jetzt auch gerade erst gelernt, was es beim Watson-Fall bewirkt hat. Wenn du einfach nicht genügend Beweise hast, dann werden solche Fälle halt fallen gelassen. Und ja, ich finde es einerseits sehr mutig und sehr gut, dass er seinen Mund aufmacht, dass er sich auch so empowered fühlt, dass er sagt, nein, ich habe einfach genug, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll, ich möchte jetzt meine Stimme nutzen und ich habe mir dieses Standing auch in irgendeiner Art und Weise erarbeitet in der Liga, dass ich jetzt, er ist ja kein kleiner Assistant Coach mehr, sondern er war jetzt Head Coach, also wenn ich er wäre, dann so ein bisschen ist ja auch die Frage, er spricht bestimmt auch für viele, die den Mund nicht aufmachen können, weil sie nicht in dieser Position sind. Aber am Ende ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich allen anderen Minorities damit so einen Gefallen getan hat. Das wird die Zeit nur zeigen. Grundsätzlich, dass jetzt auch dieses Thema wieder, gerade die Rooney Rule wieder in den Fokus gerückt ist, finde ich sehr gut, weil es einfach noch nicht perfekt ist. Man sieht ja, man kann es sehr leicht umgehen. Und es ist einfach schon so ein Feigenblatt, das gern genommen wird. Ja, wir sind ja so divers. Mhm, genau. Sieht man ja bei 6 Headcoaches von 32, so divers ist die Liga auf keinen Fall. Da gibt's noch ganz viel Luft nach oben. Und ich würde sagen, ja, damit schließen wir dieses Thema ab. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Neues mitnehmen. Ich muss sagen, ich wusste noch nicht so viel über die Rooney Rule, deswegen hat's mir sehr viel gebracht. Anna, ich hoffe, du hast vielleicht auch das eine oder andere Spannende mitgenommen.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne mal, wie gesagt, auch in die Artikel rein, die wir euch hier reinposten. Da gibt's echt sehr viel online. Man muss sich ein bisschen durchforsten, aber ich glaube, ja, unsere Community ist ja sehr, sehr interessiert. Und genau, dann hören wir uns in 2 Wochen. Vielen Dank. Macht's gut, schöne Ostern.
Tschüss, ihr Lieben.